Nimm Platz. Heute Morgen wird es um etwas ganz, ganz Basales gehen. Es wird um etwas gehen, was gleichzeitig so einfach, so simpel, so klar ist und das gleichzeitig so unglaublich schwierig ist. Wenn ich euch jetzt fragen würde oder euch bitten würde, dass ihr euch in Zehnergruppen zusammenstellen solltet und jeder so in einem Satz sagen könnte oder sollte, wie er definiert, was ein Christ ist. Ja, wenn ihr das jetzt machen würdet. Ich schätze mal, es gäbe pro Gruppe so zwischen 5 und 8 Antworten, weil jeder ja so ein bisschen seine eigene Vorstellung davon hat, was ist denn ein Christ? Was gehört denn zum Christsein dazu? Und stellt euch vor, du würdest auf der Straße gefragt werden, von einem Fremden angesprochen werden, der zu dir kommt und sagt, sag mal, bist du Christ? Dann würden manche von euch vielleicht antworten, ja, bin ich. Andere würden vielleicht sagen, wie meinst du das? Manche würden sagen, ja, aber ich bin nicht so wie die und die Gruppe, die von sich behauptet, dass sie Christen sind. Manche würden sagen, ich bin Christ geworden. Ich bin Christ geworden durch eine Bekehrung, durch ein Gebet, das ich gesprochen habe. Andere würden sagen, ich bin Christ geworden durch die Taufe. Oder andere würden sagen, ich bin Christ geworden durch meine Konfirmation, dass ich was bestätigt habe. Andere würden sagen, ich war schon immer Christ. Ich bin da reingeboren. Und wenn wir jemanden fragen würden auf der Straße, der sich selbst nicht als Christ versteht, wir würden den fragen, sag mal, wer sind denn so die Christen? Wie sind die denn? Ich glaube, dann wäre die Chance relativ hoch, dass man heute zu hören bekommen könnte, das sind doch die Leute, die andere gern verurteilen, die wissenschaftskritisch und homophob sind, die alleine für sich beanspruchen, die Wahrheit erkannt haben, die von sich glauben, die einzigen zu sein, die in den Himmel kommen, während der Rest der Welt zur Hölle fährt und die sich insgeheim auch noch darüber freuen, dass sie die einzigen sind, die in den Himmel kommen. Oder? Könnte man das so manchmal hören? Manche nicken so ein bisschen, grinsen. Ich glaube, das könnte manchmal Vorstellung sein. Ist das ein Christ? Gott sei Dank nicht. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es so eine Unschärfe in Bezug auf dieses Wort Christ? Warum hat da jeder so eine Definition? Das Ding ist, das Wort Christ, ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, ich habe das neulich in der Predigt gehört, die hat mich zur heutigen Predigt inspiriert. Das Wort Christ kommt in der Bibel exakt 3-mal vor. Und interessanterweise wird das Wort Christ da nicht als Selbstbezeichnung verwendet. Sondern das Wort Christ war immer eine Fremdbezeichnung, wenn man über die da gesprochen hat. Also als die Leute angefangen haben, über diese neue jüdisch-religiöse Sekte zu sprechen, das waren doch die Christen da. So kam das Wort zustande. Christen haben nie von sich selber in der Bibel als Christen gesprochen. In der Apostelgeschichte, da taucht der Begriff das erste Mal auf. Und zwar gab es die große Christenverfolgung. Und die Christen wurden überall hin verstreut. Und unter anderem landeten auch ein paar in Antiochia. So, und in Antiochia bildet sich jetzt so eine kleine Gemeinde. Und die Christen in Jerusalem, die sich selbst nicht Christen nannte, wohlgemerkt, die hören davon und schicken jetzt Barnabas dahin, um dass der dort mal nach dem Rechten sieht. Und dort finden wir dann folgenden Satz. Apostelgeschichte 11 steht der, in Antiochia wurden die Jünger zuerst oder das erste Mal Christen genannt. Die Jünger wurden Christen genannt, von denen außen rum. Es war eine Fremdbezeichnung, keine Eigenbezeichnung, sondern eine Fremdbezeichnung. Und man sieht, im ganzen Kulturkreis war diese Fremdbezeichnung auch eher abwertend. Der Geschichtsschreiber Tacitus, der schreibt unter anderem, als er mal über Kaiser Nero schreibt, und Nero, bekannt, der hat ja 63, 64 Rom niederbrennen lassen, wollte eine Stadt neu bauen, hat das ganze Ding abgebrannt. Und weil das manche Römer nicht so gut fanden, dass ihre Häuser und ihr Besitz abgebrannt ist, waren die ziemlich wütend, kann man verstehen. Und weil die dann wütend auf ihn wurden, und das fand er gar nicht gut, brauchte er einen Sündenbock. So, wen hat er genommen? Der Geschichtsschreiber Tacitus schreibt, um also dieses Gerücht niederzuschlagen, dass er selber, Nero, das Feuer gelegt hätte, schob Nero die Schuld auf andere und belegte mit den ausgesuchtesten Strafen jene Menschen, die das Volk wegen dieser Schandtaten hasste und Christen nannte. Aha, das Volk hasste die Leute und nannte sie Christen. Ja, da taucht dieser Begriff wieder auf. Das ist eine Fremdbezeichnung, eine abwertende. So, heutzutage nennen sich unzählige Menschen Christen und die verhalten sich auf zig unterschiedliche Weisen. Christen ziehen in den Krieg und berufen sich auf ihr Christsein. Christen sind überzeugte Pazifisten unter Berufung auf ihr Christsein. Christen, die wählen links und rechts, schwarz, grün, rot, was auch immer, alles unter Berufung auf ihr Christsein. Und das Ding ist, Christsein ist in der Bibel so undefiniert. Deswegen kann man hinter diesem Wort sich wunderbar verstecken, mit egal welcher Ansicht man auch hat. Ich habe gestern Abend zufällig noch was Interessantes gesehen. Ich weiß nicht, ob es manche von euch gesehen haben. Ein US-amerikanischer Waffenhersteller hat ein neues Sturmgewehr entwickelt und auf den Markt gebracht. Und dieses Sturmgewehr, weil er Christ ist, hat er gesagt, ich will ja nicht, dass meine Waffe in die Hände von Terroristen fällt, die damit Unschuldige töten. Kann man auch, also egal. So, was macht er damit IS-Kämpfer und militante Muslime diese Waffe nicht benutzen? Er graviert einen Bibelspruch auf die Waffe, einen Psalm. So, jetzt kommt es noch besser. Und dann steht in seiner Beschreibung, denn mit dieser Waffe sollen christliche Werte hochgehalten werden. Geht's noch, ja? Christliche Werte. Ich kann hinter christlich, hinter diesem Wort, kann ich alles verstecken, kann ich alles drunter packen. Jesus, der benutzt ein anderes Wort. Und dieses Wort ist im Gegensatz zum Wort Christ ganz präzise definiert. Und das ist so präzise definiert, dass uns das eigentlich so ein bisschen unruhig machen sollte. Weil da eine ganz messerscharfe Trennlinie gezogen wird. Das Wort, das Jesus benutzt, ist Jünger. Jünger. Und dieses Wort, das mit Jünger übersetzt wird, das bedeutet eigentlich Schüler oder Lernender. Und damit sind nicht lustlose Schüler gemeint, die irgendwie Mitte der dritten Stunde mal aufwachen, weil der Magen knurrt und der Hintern eingeschlafen ist. Nee, Schüler, Lernende. Was damit gemeint ist, das sind Menschen, die ihren Lehrer fragen, wie würdest du in dieser Situation reagieren? Was soll ich deiner Meinung nach hier tun? Und weißt du was, ganz egal, wie du mir antworten wirst, meine Antwort darauf ist jetzt schon ja. Das sind Schüler, das ist damit gemeint. Ich sage ja, weil ich weiß, dass du so, so, so viel mehr weißt als ich. Christ, das Wort Christ ist nicht definiert. Jünger ist ganz unzweideutig definiert. Deswegen lautet die Frage heute Morgen, sind wir Jünger? Oder sind wir einfach nur Christen? Weil hätten sich alle Christen an diese Definition von Jünger gehalten, unsere Welt, die wäre ein anderer Ort. Wenn alle Christen nur dieses eine einzige Ding befolgt hätten, nicht mal alle 10 Gebote, viel zu viel, ja, nur das eine, nicht all das, was Paulus und Petrus geschrieben haben, nur das eine, wenn die nur das eine gemacht hätten, unsere Welt wäre so viel Elend erspart geblieben. Das ist unglaublich. So, jetzt schauen wir uns die Definition an. Die Situation unseres Textes, die ist folgende. Jesus, der hat gerade mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert. Und es ist so, Judas, der ihn verraten wird, der hat den Raum schon verlassen, ist auf dem Weg, Jesus zu verraten. Und dann sagt Jesus zu den verbleibenden 11 Jüngern, liebe Kinder, es steht in Johannes 13, liebe Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Meine Kinder, meine mir Anvertrauten, ich bin jetzt nur noch eine ganz kleine Zeit da. Hört mir bitte gut zu. Es ist nur noch, wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Das, was jetzt kommt, ist wichtig. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil einer ist schon gegangen. Wenn wir jetzt nicht vorwärts machen, dann geht nachher noch einer. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hört bitte gut zu. Das, was jetzt kommt, ist wichtig. Und dann macht er weiter. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch, da, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und garantiert waren bei Petrus da Riesenfragezeichen im Gesicht. Petrus, der überall vorne mit dabei sein wollte, der dachte so, wie, wo gehst du hin? Warum können wir da nicht mit? Ich will da mit. Warum sagst du, ich kann da nicht hingehen? Ich will doch immer dabei sein. Da, wo du bist, bin auch ich. Was ist hier los? Petrus kapiert nicht. War vermutlich ziemlich schwer gefallen zu verstehen, dass Jesus hier von seiner Kreuzigung spricht. Sagt, ich will aber. So, und jetzt macht Jesus weiter und er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Jetzt wird es wirklich interessant. Er sagt, hört gut zu, wir haben nicht mehr viel Zeit, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Und dann sagt er, dass ihr euch untereinander liebt. Und ich sehe die Jünger da in dieser Runde sitzen. Ich sehe da Jakobus sitzen, der denkt, Moment, Jesus, das ist ja nicht neu. Was ist denn daran bitte schön neu? Das ist uralt, das steht schon im Alten Testament. Du hast die letzten 2-3 Jahre von nichts anderem gesprochen. Ständig ging es um Liebe, Liebe, Liebe. Was ist daran so neu und so wichtig? Und dann macht Jesus weiter. So wie ich euch geliebt habe, ihr sollt euch untereinander lieben, so wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt habt. Ihr sollt euch lieben, genauso wie ich euch geliebt habe. Und jetzt wird die ganze Geschichte ernst. Jesus sagt, ihr sollt euch lieben, weil wisst ihr noch, wie ich Matthäus geliebt habe, diesen Zöllner, der euch und eure Landsleute ausgenommen hat? Und wisst ihr noch, was wir alle gemacht haben, als er zu meinem Nachfolger wurde? Wir haben zusammen ein Fest gefeiert. Und wisst ihr das noch? Oh, Jesus, ja, wissen wir noch. Den hast du einfach so angenommen. Und wisst ihr auch noch, wer auf diesem Fest war? Ja, das wissen wir noch. Das waren die Leute, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben, dass wir mit denen nicht abhängen sollen. Mit denen hast du mitgefeiert. Ja. Wisst ihr noch, was ich mit denen gemacht habe? Ja, stimmt. Du hast die angenommen. Und Nathanael, weißt du noch, wie ich dich geliebt habe? Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung, als dein Bruder zu dir lief und dir gesagt hat, ey, ich habe den Messias gefunden? Weißt du noch, was du da gesagt hast, Nathanael? Und alle anderen Jünger sagen, ja, Nathanael, was hast du denn da gesagt? Und Nathanael zieht den Kopf ein. Komm, sag mal, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Genau, das hast du gesagt. Du hast mich und meine ganze Familie in den Dreck gezogen. Du hast uns beleidigt. Und was habe ich mit dir gemacht, Nathanael? Ich habe dich in diese Gruppe hier hineingeliebt. Ich habe dich hierher gezogen, zu mir gezogen und gesagt, folge mir. Und genauso, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch einander gegenseitig lieben. Und dann sagt Jesus Folgendes, Vers 35, und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und falls ihr es immer noch nicht kapiert habt, an was man es erkennt, schiebt ihr nochmal nach, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander liebt. Daran wird man erkennen, wenn ihr einander liebt. Das Interessante ist, hier ist das Wort. Daran wird man erkennen, nicht, dass ihr Christen seid, sondern, dass ihr meine Jünger seid. Das ist das entscheidende Wort an der Liebe. Und das ist die Frage. Sind wir Christen oder sind wir Jünger? Und der Knackpunkt laut Jesus ist nicht, wie viel du in deiner Bibel liest, wie oft du betest, wie viel du spendest, wie regelmäßig du den Gottesdienst besuchst. Nee, Kriterium ist die Liebe zueinander. Das ist die Essenz von 3 Jahren Lehre von Jesus. Darauf kocht er alles runter. Und dann kommt das Beste in dieser Stelle. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, da war so eine gewisse betretene Stille im Raum. Alle denken noch so drüber nach, was Jesus gerade gesagt hat. Alle überlegen sich nochmal, wie hat der mich eigentlich geliebt? Wie hat der mich in seinen Bann gezogen? Wie hat der mir gut getan? Und als die Leute so überlegen, die Jünger so überlegen und nachdenken, wie Jesus sie geliebt hat, ist es auf einmal so, ja, Petrus. Und dann stellt Petrus die Frage, wohin gehst du? ist doch unglaublich. Wohin gehst du? Ich meine, hat der gar nichts kapiert? Jesus, der hat hier gerade einen richtig dicken Punkt gemacht. Und das Einzige, was Petrus interessiert ist, wohin Jesus geht? Petrus sagt da, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Ich will dir folgen. Ich will immer bei dir sein, alle Zeiten. Jesus sagt, nein, Petrus, nee, das willst du nicht. In ein paar Stunden wird dir ein Teenie-Mädel so eine Angst einjagen, dass du mich schneller verleugnest, als der Hahn krähen kann. ich will gar nicht, dass du mir auf diesem schweren Weg folgst. Ich will gar nicht, dass du den mit mir gehst. Ich will, dass du was viel, viel Schwierigeres tust, nämlich, dass du liebst. Und ich will, dass du Matthäus liebst und Simeon und Nathanael und diesen ganzen manchmal schwer zu ertragenden Rest der Truppe. Lieb die mal, das ist jetzt dran. Mehr nicht, weil daran, an deiner Liebe zu ihnen und an ihre Liebe zu dir, weil du bist manchmal auch ganz schön schwer zu ertragen, an ihre Liebe zu dir werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist so eine simple, einfache Botschaft. Und das ist somit das Letzte, was Jesus ihnen mitgibt. Darauf reduziert er alles. Und dieses Jahresmotto, Liebe hoch vier, Gott von ganzem Herzen, Seele, Gemüt, Verstand, Kraft, zu lieben und den Nächsten wie dich selbst, das wird dir nochmal ein bisschen enger, nochmal enger gefasst. Liebt einander. Daran werdet ihr als meine Jünger erkannt werden. Und dann an einer anderen Stelle gibt Jesus seinen Jüngern mit, Matthäus 28, sind so die letzten Worte im Matthäus-Evangelium, da sagt er, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Der sagt nicht, macht sie zu Christen, sondern macht sie zu Jüngern. Und das Wort, was da im Griechischen steht, ist eine Partizipialkonstruktion, das könnte man so wiedergeben, sorgt dafür, dass sie Jünger werden. Sorgt dafür, dass die Jünger werden wollen. Gebt ihnen einen Anreiz, Jünger zu werden. Sorgt dafür, dass die euch anschauen. Und dass, wenn sie euch anschauen und eure Liebe sehen, dass sie euch so von der Seite beobachten, betrachten und sagen, meine Güte, schau dir das an. Schau dir das an, wie die liebevoll miteinander umgehen. Das ist was Besonderes. Und vielleicht wollen die erstmal gar nicht glauben. Aber die werden, wenn sie diese Liebe sehen, sie sagen, ich weiß nicht so richtig, ob ich Teil dieser Gemeinde sein will. Aber ich würde zumindest gern für jemand aus dieser Gemeinde arbeiten. Der wird mich nämlich auch gut behandeln. Oder die würden vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob ich das alles glaube, aber den oder die würde ich echt gern anstellen. Der wird mich nämlich nicht übers Ohr hauen. Und ich weiß auch nicht, wie das ist mit der Auferstehung und so. Aber mein Wunsch ist, dass mein Sohn oder meine Tochter jemand aus so einer Familie heiratet. Weil der wird mein Kind gut behandeln. Wird es nicht ausnutzen. An eurer Liebe werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Stellt euch das mal vor. Die Christen hätten sich in den letzten 2000 Jahren darauf konzentriert. Nur darauf. Unsere Welt, die sieht definitiv anders aus. Ungefähr die ersten 300 Jahre Christentum, da haben die Christen genau das gemacht. Die hatten nämlich null Macht, null Einfluss. Aber ganz viel Liebe, die haben gelebt. Und es wurde gesehen von den Rändern, von den Menschen, die um sie rum waren, das wurde gesehen, es blieb nicht unentdeckt. Und es hat mehr und mehr Leute gejüngert, würde ich mal sagen. Ja, das hat sie angezogen, dass sie dazugehören wollten. Und dann ist Folgendes passiert, das Christentum wurde Staatsreligion. Die bekamen Macht, sie bekamen Einfluss und dann ist eine Veränderung passiert. Es gab so ein Shift, so ein Wechsel, was oberste Priorität war. Vorher war es das Verhalten der Liebe. Und plötzlich wurde das zum Glauben, zur Theologie, zur Orthodoxie. Glaubst du das Richtige, war plötzlich die entscheidende Frage. Was bedeutet, glaubst du, so wie ich denke, dass es richtig und Jesusgemäß ist? Und das hat dazu geführt, dass ganze Länder christianisiert wurden. Dass sie gezwungen wurden, mit Druck und Zwang das Richtige zu glauben. Die wurden christianisiert, aber nicht zu Jüngern. Jesus hat gesagt, das ist gar nicht so entscheidend, immer die richtige Theologie zu haben. Dieses eine einzige neue Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Nur das eine. Wenn ihr mir nicht glaubt, geht mal nach Hause, nehmt eure Bibel, staubt sie ab, lest nach. Vielleicht findet ihr das Gleiche wie ich. Ihr sagt, die Leute, die werden euch nicht an eurer richtigen Theologie als meine Nachfolge erkennen, sondern an eurer Liebe zueinander, wie ihr miteinander umgeht. Und das klingt ja so ein bisschen nach schöner romantischer Utopie. Das Ding ist, es funktioniert tatsächlich. Ich stand die Woche auf dem Spielplatz und habe mich mit zwei Müttern über Urlaub und Co. unterhalten, während unsere Kinder so einen Wettbewerb gemacht haben, so einen Wettbewerb ausgetragen haben, wer am höchsten schaukeln kann, welches Elternteil am besten anschubsen kann. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, wer gewonnen hat. So, auf jeden Fall, während wir da unseren Schaukelbattle ausgeführt haben, habe ich erzählt, so von Urlaub und Co. Und wir waren jetzt im Sommer, waren wir 3 Tage in Hamburg. Und wir waren in einem Haus von Menschen, die wir nicht kennen. Die haben wir noch nie gesehen. Keine Ahnung, wer diese Leute sind. Also ich habe ein Bild von den Leuten in ihrem Haus gesehen. Und ich habe einen befreundeten Kollegen, der ist auch Pastor in Hamburg, angefragt, habe gesagt, sag mal, gibt es jemanden, der aus deiner Gemeinde, der uns ein Haus zur Verfügung stellen würde? Und dann hat er gesagt, ja, die sind eh gerade in Urlaub, ihr könnt deren Haus nehmen. Also das haben die uns gesagt. So, und als wir in dieses Haus kamen, eigentlich darf man gar nicht von Haus sprechen, sondern das war eine Villa. Ja? Badezimmer in rosa, Badezimmer in blau für Mädchen und Jungs, für unsere Kinder ein Traum. Und dann noch Elternbadezimmer und so. Und Räume. Und für die Männer, die vermutlich die Badezimmer nicht so arg interessieren, nur ein Wort zum Auto. Ich sage nur Tesla. Also denen das nichts sagt, denen brauche ich es auch nicht erklären. Aber diese Leute, die haben uns in ihr riesiges Haus gelassen. Die haben gesagt, nutzt alles, trinkt unsere Getränke, fühlt euch einfach wie zu Hause. Obwohl wir sie noch nie gesehen haben. So, ich habe das einfach auf dem Spielplatz erzählt. Wir durften in dieses Haus, total großzügig. Und dann sagt diese eine Mami zu mir, warum machen die das? Und ich habe dann so gesagt, weißt du, ich finde das toll, das sind einfach so großzügige Leute, obwohl die offensichtlich echt viel Geld haben. Ist ja oft erstaunlicherweise andersrum, dass wer mehr Geld hat, gar nicht mehr so großzügig ist. Und ich habe gesagt, weißt du, das ist einfach toll, das sind so großzügige Leute. Und dann sagt die Mami, nee, das kann nicht alles sein. Die sind doch bestimmt auch in so einer freien Gemeinde wie du. Sonst würden die doch sowas nicht machen. An der Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich musste nicht mit einem Wort auf dem Spielplatz sagen, was die Leute glauben, welche Bücher die lesen, ob die in der Gemeinde gehen oder nicht. Für sie war klar, dass das Verhalten von diesen Leuten hat keine Frage darüber offen gelassen. Für sie war klar, das müssen offensichtlich Jesus-Nachfolger sein. So, was heißt das konkret für uns? Ich glaube, es läuft in unserem Leben schlussendlich auf diese eine Frage hinaus. Was würde die Liebe tun? Nicht, was würde Jesus tun? Nicht, was würde ein Christ tun? Sondern, was würde die Liebe tun? Es gibt ja diese Armbändchen, WWJD, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und da ist immer die Frage, welchen Jesus meinst du denn jetzt eigentlich? Diesen Jesus, der alle annimmt, oder den, der die Händler aus dem Tempel jagt? Der sagt, ihr Otterngezücht hinfort von mir? Oder der sagt, werdet wie die Kinder? Oder gar der, meinst du den Jesus, der Wein hergestellt hat? Es ist schwierig, wenn man sich fragt, boah, was würde Jesus tun? Weil, welchen Jesus nehmen wir denn jetzt? Wenn man es ganz einfach möchte, würde man sagen, frag doch, was würde die Liebe tun? Was verlangt, was gebietet die Liebe in dieser konkreten Situation von mir? Welche Antwort würde die Liebe, wäre sie eine Person geben, wenn ich sie fragen würde, Liebe, was soll ich denn jetzt mit dem machen? Liebe, was soll ich denn jetzt in dieser Situation mit dieser anstrengenden Person machen? Christsein, das hat oft bei vielen Leuten ein schlechtes Image. Und wenn ich auf der Straße gefragt würde, sag mal, bist du Christ? Dann würde ich sagen, ja, aber ich bin nicht so und so einer. Ich finde, manchmal geben wir Christen echt ein grottig schlechtes Bild ab und da will ich nicht dazuhören. Wir Christen, wir sind oft so olle Rechthaber, denen richtige Theologie 10-mal wichtiger ist als Liebe. Und da will ich mich nicht mit einreihen. Ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Wie wäre es denn, wenn wir, die wir heute da sind, diesen verloren gegangenen Faden wieder aufnehmen und Liebe zum Kennzeichen machen? Wie wäre es, wenn du und ich anfangen würden, diese Woche, die Leute um uns herum zu lieben. Und bei jeder Begegnung, die irgendwie ein bisschen schwierig wird, diese Frage mitlaufen lassen, sondern was würde die Liebe jetzt tun? Und ja, ich weiß, deine Frau, die ist manchmal echt anstrengend. Und dein Mann, der kann unglaublich nerven. Und ja, deine kleinen Kinder, die können dir den letzten Nerv rauben. Und deine Teenie-Kinder, die sind Teenies. So, und deine Eltern, da muss man gar nichts zu sagen. So, wie wär's, wenn du sie trotzdem diese Woche so liebst, wie Jesus dich geliebt hat? Vielleicht ist das manchem immer noch zu unkonkret. Wie soll ich das denn machen? Was heißt das denn jetzt, zu lieben? Vielleicht noch zwei ganz simple Hinweise, wie du im Liebe üben oder wie wir im Liebe üben besser werden können. Das erste ist, tu nichts, was andere verletzt. Weil der Gott, der dich liebt, der ist für den anderen, dem du morgen in der S-Bahn begegnest, mit dem du zusammenkommst, der ist für genau diesen anderen aus Liebe gestorben. Deswegen solltest du nichts tun, was ihn verletzt, weil damit verletzt du Gott. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, tu nichts, was dich selber verletzt oder beschädigt. Das Ding ist, Gott liebt dich. Und jede Verletzung, die du dir selber zufügst, die schmerzt Gott. Da, wo du dich durch Verhalten selbst beschädigst, wo du in Verhaltensmustern drinsteckst, die dir nicht gut tun, da geht es nicht nur um dich. Damit beschädigst du Gott, das schmerzt Gott und es schmerzt die Menschen, die dich lieben. Und wenn du da Hilfe suchst, wend dich an Seelsorger oder an Menschen, denen du vertraust. Aber tu nichts, was dich verletzt. Das würde die Liebe gebieten. Tu nichts, was dich oder was andere verletzt. Und frage, was würde die Liebe tun? Was würde mir die Liebe raten? So simpel. Ganz einfache Botschaft. Die ist nicht wirklich schwer zu verstehen. Aber die ist echt schwer zu leben. Und lass mich das noch sagen. Liebe ist dabei kein Mittel zum Zweck. Liebe ist kein Mittel zum Zweck, dass meine Frau nicht mehr so zickig und mein Mann ein bisschen aufmerksamer wird oder was auch immer. Wenn man so liebt, wird nicht alles gut. Jesus ist nach diesen Worten kurz danach gekreuzigt worden. Also bereitet euch vor. Wenn man so liebt, wird nicht alles gut. Aber man wird zum Jünger von Jesus. Und das wird Auswirkungen garantiert. Wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, dann hat die Kirche, sie hatte ihren größten Einfluss, die Christen hatten ihren größten Einfluss, als sie keine Macht, kein Geld und keinen politischen Einfluss hatten. Und die Christen haben dann ihren Einfluss verloren, als sie die Liebe vernachlässigt haben. Unsere größte Bedrohung, da bin ich überzeugt von, unsere größte Bedrohung als Christen hier in Deutschland, in der Bedeutungslosigkeit zu versacken, das sind nicht die Muslime, das sind nicht die Linken oder die Rechten, nicht die Homos, nicht die Heteros, nicht der islamische Staat oder die Flüchtlinge, die schon dreimal nicht. Sondern was dazu führen könnte, dass wir als Christen, als Nachfolger, als Jünger in der Bedeutungslosigkeit versacken, ist, wenn wir einfach nur Christen sind und das Richtige glauben, aber nicht Liebe üben. Deswegen, lass uns es versuchen, zu lieben, die nächste Woche über und so als Jünger von Jesus zu leben. Amen.